Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Wir brechen keine Zelte ab. Wir stellen lieber welche auf. Wenn ihr Lust habt auf eine Auszeit am See, umgeben von Wald und Natur, dann seid ihr genau richtig beim Naturpark Camping Prinzenholz in der holsteinischen Schweiz. Ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt, hier findet ihr Ruhe, frische Luft und den perfekten Ort, um einfach mal abzuschalten oder euch von der Dauerbaustelle Sternbrücke zu erholen. Reserviert euren Platz ganz einfach online unter naturpark-camping-prinzenholz.de. Naturpark Camping Prinzenholz. Nordic Nature.
Heute befrage ich den Präsidenten der Universität Hamburg, Professor Dr. Hauke Hekeren. Ahoi, Hauke.
Moin, Lars.
Lieber Hauke, die Uni hat Schlagzeilen gemacht, viele schöne, ne? Also ihr seid weiterhin exzellent, aber ihr macht das mit wenig Geld offensichtlich. Also es fehlt Geld. Kannst du in drei Sätzen erklären, in welchem Abfluss das Geld verloren gegangen ist? Oder in welchem schwarzen Loch, um quasi ein bisschen wissenschaftlich zu fragen?
Ja, genau. Erstmal ist wichtig festzuhalten, das hast du ja schon getan, wir haben es geschafft, den Exzellenztitel wiederzugewinnen. Das ist richtig klasse. Und gleichzeitig ist wirklich deutschlandweit das Wissenschaftssystem unter Druck. Das heißt, wir merken, Mittel werden knapper, Haushalte sind angespannt. Und das betrifft uns natürlich auch als Uni. Und wir müssen jetzt unter erschwerten Bedingungen gucken, dass wir mit dem, ich würde sagen, vielen Geld, das wir bekommen, noch besser hinkommen. Das ist der eine Strang. Für diesen Druck gibt's viele Gründe natürlich, ja. Also wir sind natürlich ja auch Teil der Gesellschaft, der ganz normalen Wirtschaftslage. Also wir haben wahnsinnige Kostensteigerungen, ne? Wenn du dir alles anguckst, was so IT, Cybersicherheit angeht, was Energiekosten angeht, da sind einfach die Kostensteigerungen viel größer als das, was uns auch das Land zusätzlich gibt. Genau, und deswegen haben wir einen ordentlichen Sparkurs an der Uni, den man auch an einigen Stellen schon merkt. Ich nenne das so das Exzellenzparadoxon, ja. Einerseits so viel Gutes erreicht, andererseits jetzt in so einer Situation, dass wir auch sparen müssen, wie viele andere auch.
Ja, das Thema KI ist etwas, was mittlerweile an jedem Stammtisch besprochen wird. Etwas, mit dem du dich wahrscheinlich schon viel länger beschäftigst. Inwieweit kann KI denn in der Forschung, also bei Leuten, die ja erstmal von Grund auf misstrauisch sind, dieses wiederverwertete Wissen, weil die KI macht ja erstmal nichts anderes, irgendwie nutzbar gemacht werden?
Ja, also da sprichst du ein riesengroßes Thema an. Klar, also wenn KI irgendwas verändert, dann natürlich uns Unis, gerade als Stätten der, sagen wir mal, Wissensproduktion und Bildung. Ja. Du hast konkret nach der Forschung gefragt. Ja, es hilft natürlich bei riesengroßen Datenmengen. Ja. Also Beate Heinemann war ja neulich auch bei dir zu Gast, was wir da auch viel in Kooperationen ja machen mit DESI. Muss man sich so vorstellen, da fallen riesengroße Datenmengen an. Ja, und gerade wenn jetzt zum Beispiel Petra 4 kommt, dann wird das Ganze ja noch leistungsfähiger und es fallen noch mehr Daten an. Das heißt, du brauchst im Grunde, so ganz basal angefangen, schon ganz am Anfang, möglichst KI-Filter, die entscheiden, welchen Teil der Daten du behältst und welchen nicht. Da bist du genau bei der Frage, die du gestellt hast, mit skeptischen Menschen wie der Wissenschaft. Das ist für einen Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin unfassbar hart zu sagen, Hilfe, ich gebe freiwillig einen Teil meiner Daten auf, ja, und guck die gar nicht erst an. Aber das passiert schon. Und ja, wir merken also ganz stark auch in dem Bereich, aus dem ich ja komme, aus der Hirnforschung, auch da ist es so, wir arbeiten mit vielen, vielen Daten, dass uns die KI da schon hilft, das hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Ja, also was du gesagt hast mit, das ist eigentlich nur ein wenig kreativer Bot, der nach einer gewissen Statistik Wörter ergänzt. So ganz stimmt das ja nicht mehr, ja, wenn man das so sieht, was mit den Systemen passiert. Dieser Tage war ja auch die Nachricht raus, was bei OpenAI passiert ist, dass eben ein neues Modell jetzt sich im Prinzip verselbstständigt hat und selbstständig andere Websites hackt und solche Geschichten. Ja. Also wir haben da wirklich viel zu tun. Und vielleicht von der Forschung noch kurz in Richtung Studis auch geguckt. Auch dazu gibt es diese Woche neue Zahlen, wie stark sich die Nutzung seitens der Studis schon verändert hat. Ne? Also es ist so, dass wohl gut die Hälfte der Studis im Prinzip täglich KI benutzen. Gut 4/5, 80% wenigstens einmal wöchentlich. Das heißt, da sieht man, dass auch da was auf uns zukommt, womit wir eben auch gemeinsam umgehen sollen. Ne? Das zeigt wie wichtig das eben ist. Wir wollen ja schließlich weiter selbst denken. Das muss man natürlich. Und das ist gar nicht so einfach natürlich, ne, wie wir das hinbekommen, dass einerseits diese Tools so unfassbar viel bewirken und wir uns gut überlegen müssen, was das für uns als Unis macht, die wir ja die Stätten der Wissensproduktion auch sind.
Heieiei, stundenlang könnte ich dir zuhören und mich darin verlieren, aber wir müssen in die Nachrichten gehen, weil wir sind ja auch ein Nachrichtenpodcast. Ich lese die Schlagzeilen vor, die die Stadt bewegt, und wir fangen gleich mit einer süß-sauren Schlagzeile an, will ich sagen. Beliebte Hamburger Schokoladenmanufaktur insolvent, Branche in der Krise, bedauert das Hamburger Abendblatt. Die Confiserie Paulsen aus Hohenfelde hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb mit 14 Beschäftigten läuft vorerst weiter. Gestiegene Rohstoffpreise, höhere Lohnkosten und Konsumzurückhaltung setzen dem Familienbetrieb zu. Wie ist es mit dir? Bist du schuld an der Insolvenz der Schokoladenindustrie oder bist du eher doch ein Süßer und täglich eine Tafel?
Nee, genau, da bin ich wahrscheinlich dann mit schuld. Ich vermeide tatsächlich Zucker und Süßes, wo es gerade geht. Das heißt, bei Schokolade bin ich wirklich allermeistens raus.
Na gut. Angeschlagene Warenhauskette, 33 Galeria-Filialen auf dem Prüfstand, eine in Hamburg, meldet die Mopo. Galeria prüft bundesweit 33 Filialen auf ihre Rentabilität, darunter Hamburg-Eimsbüttel. Das Unternehmen will mit Vermietern über Mieten und Flächen verhandeln, ohne Lösung drohen Schließungen. Was bist du denn für ein Shopping-Typ? Kaufst du kurz vorm Winter einmal dir einen Rollkragenpulli und kurz vorm Sommer eine kurze Hose? Oder ist das eher so ein fließender Prozess, weil du sehr gerne mal so ein Schaufensterbummel machst?
Oh Mann. Also ich war früher wirklich sehr, sehr Typ Shopping, würde ich sagen. Habe ich gerne mal gemacht, so in die Stadt, Schaufensterbummel. Aber das gibt tatsächlich der Job nicht her im Moment, würde ich sagen. Also hier in der Schanze finde ich schon klasse, dass man sehr sieht, schöne kleine Läden, Boutiquen, das ist sehr einladend. Dann
gleich mit drei Tüten hier aus der Schanze rauswandern.
Genau, warte mal ab.
Gut. Morddrohungen gegen Schauspieler nach Wahltheaterstück. LKA ermittelt, berichtet das Hamburger Abendblatt. Nach der Premiere von dem umstrittenen Stück Timmy, die Hope stirbt zuletzt, ermittelt das LKA wegen Bedrohung. Ein Schauspieler erhielt als Kritik an der Wahlkreuzigungsszene eine Morddrohung. Theater und Wissenschaft, passt das zusammen? Wann warst du das letzte Mal im Ernst-Deutsch-Theater oder überhaupt noch gar nicht? So lange bist du noch nicht in Hamburg.
Wie man es nimmt. Also im Ernst-Deutsch-Theater war ich tatsächlich noch nicht.
Kann ich sehr empfehlen, tatsächlich.
Bestimmt. Also ich war zum Beispiel vor nicht so langer Zeit im Thalia-Theater, fand das auch ganz wunderbar. Mhm. Also wir gehen gerne ins Theater, meine Frau und ich. Dieses spezielle Stück und jetzt die Folgen daraus sind für mich ein sehr, sehr ernstes Thema, weil wir ja sofort bei der Frage der Kunstfreiheit sind, ja, mhm. Und auch bei der Relevanz, sagen wir mal, der Künste und der Wissenschaften für eine freie Gesellschaft. Also, sorry, ich weiß, es ist ein Nachrichtenpodcast, aber das gehört dann ja da rein.
Ja, klar.
Und was da jetzt passiert mit Morddrohungen, weil eben Künstlerinnen und Künstler das tun, was sie auch tun sollen, nämlich das ist ja der Versuch, irgendwie die Welt begreifbar zu machen, gemeinsam Erlebtes zu verarbeiten. Und dafür braucht es die künstlerische Freiheit. Und die ist genauso relevant wie die Wissenschaftsfreiheit. Ja? Also ist meine feste Überzeugung, dass es zu einer freiheitlichen Gesellschaft, gerade einer Demokratie, liberale Demokratien sind total auf dem Rückzug weltweit. Das heißt, das sind genau die Dinge, die wir ganz dringend verteidigen müssen. Und Morddrohungen gegen Künstlerinnen und Künstler, die einfach nur ihren Beruf ausüben, geht gar nicht. Wir sehen was Ähnliches gerade im Bereich der Wissenschaft. War gerade ein großer Artikel im Spiegel. Das ist richtig schlimm. Also wo es einfach auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so geht, dass sie Morddrohungen kriegen, weil sie Dinge vertreten, die manchen Leuten nicht passen. Ja. Und da würde ich sagen, ja, damit müssen wir aber alle klarkommen, ja, weil eine Gesellschaft, die das nicht aushält, dass jemand auch mal was Kritisches sagt, die lernt auch nichts mehr. Ne? Also wenn wir uns überlegen, wie wir jemals mit dem Klimawandel klarkommen wollen oder auch mit der KI zum Beispiel, worüber wir schon gesprochen haben, dann braucht es genau das. Also es braucht Künstlerinnen und Künstler, die auch mal überraschende, schwierige Dinge tun, genauso wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch mal unpopuläre Thesen vertreten. Natürlich das Ganze immer auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ne? So.
Danke für das Plädoyer, lieber Hauke. Danke. Hamburger Privatbank feuert Chefetage und erklärt nun den Grund, meldet die Mopo. Nach dem von der BaFin erzwungenen Austausch der Geschäftsleitung räumt Berenberg Fehler im Jahresabschluss ein. Eine Untersuchung ergab geschönte Ergebnisse und Kredite zu unüblichen Bedingungen an frühere Geschäftsleitungsmitglieder. Thema Bank, der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat mir in einem Bühnengespräch mal erklärt, er würde sein Geld auf der Bank liegen haben, also auf einem ganz normalen Girokonto. Hältst du es mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister oder investierst du in Steine oder Briefmarken oder Kunst?
Ich investiere in Bildung,
ja.
Zum Beispiel die Bildung meiner Söhne, und ansonsten bin ich da wirklich sehr, sehr langweilig unterwegs.
Na, okay, also ähnlich wie der Bundesfinanzminister.
Schon.
Nicht das Bier, zeigt sich der Itzehoer Anzeiger schockiert. Ein mit Bier beladener LKW auf dem Weg zum Wacken Open Air prallte auf der A23 in die Leitplanke. Die Autobahn wurde gesperrt, die Ladung musste umgeladen werden. Vor zwei Wochen hatte ich unseren Innen- und Sportsenator hier, der sagte, also an ihm würde es nicht liegen, dass der Bierkonsum runterfällt, also dass auch da die Umsätze nach unten gehen. Wie ist es denn bei dir mit Bier?
Okay, also für Wacken muss das ja ein Drama sein, ja. Also Wacken ohne Bier, weiß ich nicht. Ich bin gerne mal beim, ich bin wahrscheinlich gerade schwierig für dich, beim alkoholfreien Bier, da ist mein Konsum gestiegen. Mhm. Und ansonsten bin ich eher Team Wein.
Naja, dann so, da ist kein Laster irgendwie abhandengekommen. Und ich glaube, in Wacken wird auch kein, also schon mal per se kein Wein getrunken wahrscheinlich.
Ne? Ist verboten.
Udo Lindenberg sagt erneut Termin ab, bedauert T-Online. Udo Lindenberg muss nach seiner schweren Gastritis weiter pausieren und sagt seine Teilnahme am Panikpreis ab. Der 80-Jährige will seine Gesundheit nicht gefährden. Was tust du denn, um deine Gesundheit nicht zu gefährden? Also wie kommst du zur Ruhe? Wie hältst du dich fit?
Na, ich bin dazu gekommen, sehr auf meinen Schlaf zu achten. Das ist was, was ich wirklich verteidige, weil ich merke, in meinem Job ist es super wichtig, dass ich ausgeschlafen bin.
Hast du so einen Schlaftracker?
Ja, habe ich, genau. Okay. Ich bin so ein, ist wahrscheinlich meine Sozialisation so als Datenwissenschaftler.
Das, ja.
Mir hilft das tatsächlich. Meine Frau macht sich da mal lustig drüber. Die sagt mir, wenn du aufwachst, weißt du doch, wie du geschlafen hast.
Ja.
Und ich finde es aber ganz gut, wenn ich das sehe, wenn ich einfach mich an bestimmte Grundregeln nicht so gut halte. Mhm. Das ist der eine Strang. Und dann natürlich viel Bewegung. Ja, also ich bin tatsächlich gerne draußen, laufe gerne. Ja.
Sehr gut. Dann frage ich mich gleich, ob dein Weg dich auch mal zum Sommerdom führt. Der XXL Sommerdom, was dieses Jahr neu ist, verrät die Mopo. Der Sommerdom startet am 24. Juli erstmals als fünfwöchige XXL-Version. Neu dabei ist der Hypnotizer. Außerdem gibt es vier Feuerwerke und Klassiker wie den Olympia-Looping. Also, wir wissen jetzt schon, du gehst an den Bierständen vorbei, du wirst auch keine Zuckerwatte und keine Schokobanane essen. Ist es dann die wilde Maus oder doch lieber Dosen werfen?
Wahrscheinlich nichts von all dem. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich jemals auf einer Kirmes war. Ich habe schon gehört, dass man gerade den Dom wirklich mal gesehen haben muss.
Du willst doch ein Hamburger werden.
Ich bin immerhin schon dran vorbeigefahren.
Ja.
Vielleicht muss ich mal. Mein Sohn ist gerade da. Vielleicht schlage ich dem das mal vor und dann gucken wir mal.
Sehr gut. Ich kann das Kamerien-Derby empfehlen. Das ist sehr, sehr schön. Gründungsbarometer. Anteil der Gründerinnen in Hamburg nimmt zu, schreibt der NDR. In Hamburg stammt inzwischen jede dritte Gewerbeanmeldung von Frauen. Insgesamt gab es 2025 rund 20.890 Gewerbeanmeldungen. Du hast dich ja für die akademische Karriere entschieden. Hast du trotzdem mal so den Punkt, wo du dich selbstständig machen wolltest? Weil es gibt ja, also man liest ja immer nur von den sehr Erfolgreichen. Ich habe neulich im Manager-Magazin von einer Ausgründung gehört, wo der Professor dann nach dem Verkauf 200 Millionen Euro sein Eigen wusste.
Gut für ihn. Mhm. Ich habe tatsächlich relativ spät erst zu dem Thema gefunden. Ich war vorher in Berlin an der Freien Universität, da habe ich mal ein Gründungsteam betreut. Es gibt so einen ganz wunderbaren Mechanismus vom Bundesministerium, nennt sich Exist Gründerstipendium, die aus der Wissenschaft heraus gründen. Und da habe ich mal ein Team betreut, das fand ich schon ganz spannend. Und jetzt natürlich in der Rolle als Unipräsident, muss ich sagen, ist mir das extrem wichtig. Wir tun da auch viel. Also gerade haben wir wirklich mit gutem Erfolg eine neue Startup Factory gegründet, Impossible Founders, mhm. auch mit Unterstützung von zwei großen Stiftungen, die können hier gerne genannt werden, die Herz-Stiftung und die Michael-Otto-Stiftung. Und da passiert wirklich viel und ich finde es wichtig, dass wir noch viel, viel sichtbarer machen, auch wie groß der Beitrag tatsächlich auch der Unis, nicht nur in der Wissensgenerierung, sondern eben gerade auch an der Frage Wertschöpfung eben ist. Und ich denke, gerade für Hamburg ist es enorm wichtig, dass da gerade so viel passiert und es passieren richtig gute Dinge. Also wir haben ganz tolle Startups gerade. Mir fallen zwei ein, zum Beispiel eins, Axiom Insights, die sind so aus dem Kontext, das ist ein Physikprofessor bei uns, Florian Grüner, der mit Methoden, die teilweise von DESI kommen, neue Verfahren entwickelt, die zum Beispiel, man kann sich das so vorstellen, eine Röntgentechnik, die hilft zu gucken, wie Wirkstoffe eigentlich im Körper ankommen und wo. Und dann ist ja immer das Faszinierende, wofür solche Technologien noch gut sein könnten, obwohl man gar nicht gedacht hat, dass das so ist. Die sind zum Beispiel mit einem Automobilhersteller im Gespräch, weil die sagen, ja Moment mal, diese Technik könnte uns auch helfen für ein ganz bestimmtes Teil an einem Auto, das irgendwie bestimmten Kräften ausgesetzt ist, wo man ganz schwer diagnostizieren kann, was das macht. Und also das muss ich sagen, ganz coole Geschichte. Und dann aus einem anderen Bereich, wo wir eben auch in der Wissenschaft sehr, sehr gut sind, im Bereich Klimaforschung, so Richtung, wie werden wir eigentlich das Kohlendioxid los, wenn wir es nicht schaffen, das einfach einzusparen. Ja? Und es nennt sich Planeteers, das ist eine Gründung, die haben auch 24 Mal den Gründerpreis bekommen. Und was die nutzen, ist im Grunde, kommt aus der Geochemie, also sehr gutes Beispiel, aus der Grundlagenforschung kommt, die dann realisiert haben, aha, Moment, vielleicht finden wir darüber einen Weg, im Meer tatsächlich Kohlendioxid zu speichern. Ja? Und ganz grob ist die Technik so ähnlich wie Muscheln. Ja? Die ziehen anscheinend, indem sie sich selbst bauen, der Baustoff, aus dem die Muscheln sind, Kalk hat viele Kalkbestandteile. Und das ist im Grunde ein Weg, auch CO2 zu binden. Man muss sich so vorstellen, dass sie jetzt versuchen, in einem viel, viel schnelleren Prozess im Grunde dasselbe zu machen, was die Natur uns schon vormacht. Planeteers.
Wow. Was wir hier alles erfahren heute in Wie ist die Lage? Verrückt.
Und davon brauchen wir natürlich noch viel, viel mehr. Ja. Und wenn es gerade auch dann mehr Frauen sind, die sich das trauen, dann ist das eine wirklich gute Sache. Und auch dazu machen wir als Uni natürlich viel.
Hamburgs Immobilienmarkt. Eigentumswohnungen verlieren stark an Wert, warnt das Hamburger Abendblatt. Laut DALA-Analyse sind Luxuswohnungen in Hamburg im zweiten Quartal 2026 deutlich günstiger geworden. Gleichzeitig stieg das Interesse an Premiumwohnungen. Bist du denn ganz glücklich so mit deiner Umgebung? Du wohnst ja im tiefen Westen von Hamburg. Schaffst du es dann immer mit dem Fahrrad auch zur Uni zu fahren, oder?
Genau, also ich bin da tatsächlich sehr, sehr glücklich mit der Gesamtsituation. Ist natürlich sehr privilegiert und klar, also zum Beispiel jetzt gerade bin ich mit dem Rad hierher gefahren. Mhm. Was gibt es Schöneres, ja? Also bei dem Wetter, leichter Hamburger Sommer, nicht zu warm, kein Regen, Stück an der Elbe, durch die Schanze, an der Sternbrücke vorbei. Ja. Ein Träumchen.
Sehr schön. Hamburger wollte 500 Millionen vom Bund, Corona-Forderung abgeschmettert, berichtet die Mopo. Ein Hamburger Textilhändler ist mit seiner Klage auf rund 469 Millionen Euro wegen Corona-Maskenlieferungen vor dem Landgericht Bonn gescheitert. Das Gericht wertete Mails des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn nicht als Kaufvertrag. Selbst mögliche Ansprüche wären nach Auffassung der Richter ohnehin verjährt. Was ist dir denn noch so am prägnantesten so in Erinnerung von der Corona-Zeit? Ich zucke ja immer zusammen, wenn ich das Wort Maske lese.
Boah, ja, das finde ich ganz interessant. Mir ist das gerade so in den letzten Monaten häufiger begegnet wieder als Gesprächsthema als so in den 2, 3 Jahren davor. Das fand ich ganz erstaunlich. Vielleicht hast du eine Idee, woran das liegt. Mich hat das damals sehr beschäftigt, weil ich als Vizepräsident der FU tatsächlich mit dem Corona-Management zu tun hatte. Ja, also so die Frage, boah, wie schaffen wir das, den Studis zu ermöglichen, zur Uni zu kommen, ja, weil das so wichtig ist. Also mich hat das sehr bewegt, dass die Studis zu Hause sitzen, weil ja gerade eine Uni davon lebt, dass junge Menschen miteinander in Austausch kommen. Ne? Das war wieder bei dem Thema von vorhin, dass man eben auch unterschiedliche Meinungen austauscht, dass man lernt, damit umzugehen, dass Menschen gut begründet auch mal andere Meinungen haben. Das fällt natürlich total schwer, wenn du einfach nur zu Hause sitzt. Von daher, doch, das wirkt schon nach und wir sehen ja auch, dann wird es wieder auch sehr ernst, wenn man sich das anguckt Richtung, wie geht's den jungen Menschen eigentlich auch psychisch, dann ist es schon mittlerweile relativ ja klar, dass die Zeit schon eine tiefe Wirkung hatte, an der auch viele, die vielleicht zu der Zeit zur Schule gegangen sind und jetzt in der Uni sind, dass das nachwirkt.
Und nicht nur psychisch, sondern einfach auch ganz viele mit Long-Covid, vor allen Dingen junge Menschen, die Fälle, die mir bekannt sind, die einfach jetzt immer noch in abgedunkelten Räumen sitzen und nichts machen können, wo die Forschung offensichtlich auch noch keine richtigen Lösungen für hat. wo das herkommt, wie man das bearbeiten kann und so weiter.
Gut, dazu tut sich viel, ne? Also es gibt dazu viel Forschung, aber natürlich ist bei weitem noch nicht alles geklärt. Ja, es sind, klar waren das im Grunde relativ seltene Erkrankungen, aber dadurch, dass es so wahnsinnig viele Fälle waren, im Grunde wir alle, dadurch sind es dann auch dann doch viele Fälle. Nee, kenne ich auch aus dem engeren Umfeld. Ja, ist nicht schön.
Jetzt wird's noch trauriger. Die traurigste Nachricht der Woche. Ein ganz toller Mensch, HSV-Legenden, tief bestürzt nach Tod von Kevin Keegan, trauert die Mopo. Der frühere HSV-Star Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Ex-Mitspieler wie Horst Rubisch zeigen sich tief bestürzt. Keegan galt als einer der größten Spieler der HSV-Geschichte und wurde mit dem Verein 1979 deutscher Meister. Du bist ja bekanntlich Hertha-Fan. Die tummeln sich in der zweiten Liga.
Noch,
genau. Aber ich weiß gar nicht, meinst du nach oben oder nach unten? ich glaube, die haben 7 Spieler unter Vertrag irgendwie für den aktuellen Kader. Aber gibt's da so ein absolutes Idol für dich? Ob jetzt Hertha oder ein anderer. Welcher Spieler hätte bei dir oder hat bei dir möglicherweise als 14-Jähriger an der Wand gehangen? Oder war es doch ein Albert Einstein-Foto?
Nee, ich wollte mal gerade Kevin Keegan würdigen. Also ja? Ich habe noch doch genauso, also ich bin ja auch Kind der 70er. Ich kann mich noch gut erinnern, so ungefähr 77, 78 muss das gewesen sein, kickend im Garten. Und ich meine tatsächlich, no offense, okay, ich hatte sogar mal ein HSV-Trikot, weil das ja diese Zeit war, glaube ich, HSV, Europapokalsieger, deutscher Meister. Und das war ja genau Kevin Keegan.
Also ein Mode-Fan war es so. Naja.
In Ostwestfalen, komm.
Es hätte auch der SC Herford werden können.
der hätte es auch werden können. Der war ja auch mal irgendwie immerhin in der Amateuroberliga. Genau. Ach, und dann bei Hertha gibt's ja schon auch immer mal wieder Typen, ja. Weiß nicht. Kannst du dich an Ronny erinnern?
Ronny?
Ja.
Ja. Ja.
Der Brasilianer mit dem, mit dem absoluten Freistoßhammer. Ja. Das war eine gute Phase.
Oder Marcelinho.
Oh ja, Marcelinho, das natürlich.
Knaller. Du hast gerade Ostwestfalen angesprochen, da fällt mir mein Sommerjob ein. Den habe ich mal in Bünde bei einem Tiefbauunternehmen gemacht. Ich war 3 Wochen an der Rüttelplatte und mit Schaufel unterwegs. Das hat einen besseren Menschen aus mir gemacht. Was hast du denn so im Sommer gearbeitet, um dir ein bisschen Geld dazu zu verdienen?
Oh, ich hatte vorhin bei dem Bierunfall schon an so einen meiner übelsten Jobs gedacht. Tatsächlich nach dem Abi. Auch mit meiner Frau zusammen, die damals noch meine Freundin war, hatten wir mal den grandiosen Job, bei einem großen Getränkehersteller verdorbene Saftpackungen zu entsorgen. Also man musste dann ich sage jetzt nicht, dass es bei Granini war, und dann waren das so Paletten voll mit verdorbenen Saftkanistern und man musste die halt aufschlitzen und ausgießen. Das war übel. Ich glaube, das haben wir
auch. Das war der Moment, wo du gedacht hast, nee, ich gehe lieber ins Labor oder setze mich vor den Computer.
Das haben wir auch, glaube ich, wirklich nur 2 Tage oder so gemacht.
So, dann haben wir wieder ganz tolle Thementage. Heute ist der internationale Tag der Freude. Worüber hast du dich denn zuletzt gefreut, außer über die Einladung zu diesem kleinen Kuschelgespräch?
Ich habe mich zuletzt gefreut über meinen großen Sohn, der gerade seinen Master gemacht hat und der mich gerade hier in Hamburg besucht.
Sehr schön. Liebe Grüße. Sonntag ist der Tag des Tofus. Wie oft gehst du denn in die Mensa zum Essen?
Ich gehe tatsächlich sehr regelmäßig in die Mensa, also sowohl ab und zu mal auf dem Campus und dann haben wir ja auch bei uns in dem Verwaltungsgebäude eine kleine Mensa auf meinem Studiwerk. Ich finde das klasse, weil das eine gute Gelegenheit ist einfach zum Austausch, ne? So wichtig.
Kommenden Donnerstag ist der internationale Weltpostkartentag. Jetzt gehst du hier schlauer raus, als du reingekommen bist. Aus welchem Land hast du denn zuletzt eine Postkarte verschickt?
Verschickt? Mhm. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine bekommen. Ich habe heute Morgen noch in der Küche stand noch die Postkarte meines anderen Sohnes, der eine freundliche Postkarte aus Bari geschrieben hatte. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal eine Postkarte geschrieben habe, lieber Lars. Muss ich passen?
Gut, dann hast du jetzt eine kleine Hausaufgabe. Ich freue mich über eine Karte, die dann hier in der Guten-Leute-Fabrik ankommt. Dann haben wir noch das Geburtstagskind der Woche und das ist Hubertus Meyer-Burkhardt. 70 Jahre wird er alt. Der Moderator, Journalist oder Produzent, er versteht es, Geschichten zu erzählen, die berühren und verbinden. denke gerne an unser Gespräch im Hamburg-Gespräch zurück. Klug, entspannt und mit viel Freude am Austausch. Genau das zeichnet dich aus. Herzliche Glückwünsche, lieber Jubilar, und bis bald. Wie oft guckst du denn so Talkshows? Er ist ja quasi der Talk-King des NDR bei der NDR Talkshow. Wie oft luscherst du da so freitags rein?
Ist nicht so meins, ehrlich gesagt.
Nein?
Nee. Also Podcast höre ich ganz gerne. Also natürlich vor allem die von der guten Leute verbringt. Ja, also ja. Eigentlich.
Nee, aber also, einmal darf man hier lügen im Gespräch.
Nee, aber also so Talkshows am Abend, ja, also gut, also der liebe Hubertus ist da sicherlich noch, der ist gut. Das finde ich, das kann man sich angucken. Aber ansonsten, nee, bin ich nicht so für Talkshows.
Dann haben wir noch Tipps natürlich, was man so machen kann. Es laufen die MSC Hamburg Ladies Open am Tennis am Roten Baum. Wir haben ab 24. Juli bis 2. August 30 Jahre Hafenklang, Clubveranstaltungen und Open Air. Und dann haben wir noch die Nordstil Fachmesse für Konsumgüter vom 25. bis 27. Juli. Was würdest du denn jetzt wählen? Nordstil, lieber 30 Jahre Hafenklang oder Tennis?
Also Nordsee klingt natürlich wirklich verführerisch, ja.
Muss sagen, für mich am allerwenigsten, bin ich
ganz neugierig. Gesagt. Nein, natürlich Hafenklang klingt
so,
richtig gut.
So, jawohl, jawohl. dann geht's im Knust weiter. Am 29. Juli spielt das Bo. Hm. Dann gibt's einen Water Rave am 31. Juli bei unseren Freundinnen in der Villa Viva. Und dann, und das ist ein Pflichttermin für uns alle, denn sonst wird Amelie Teufelhardt ganz, ganz traurig. Und wenn die erstmal wütend wird, Hosiana, am 5. August startet das internationale Sommerfestival auf Kampnagel. Es ist wirklich ein schöner, bunter Reigen. Und ganz wichtig, ich gehe ja gar nicht immer in diese Aufführung rein, sondern die haben einen ganz tollen Weingarten, lieber Hauke. Da gibt's sehr leckeren Wein. Vielleicht sehen wir uns da.
Ja, das wäre doch mal was.
Jetzt sehen wir uns in der Kategorie
Nice. Oder Scheiß.
Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Du darfst jetzt entscheiden.
Ich bin mal nice und wir haben ja schon über die Künste gesprochen und ich würde mal besonders als nice hervorheben wollen, die super Zusammenarbeit gerade mit den anderen Hochschulen der Stadt. Es gibt so eine Landeshochschulkonferenz, da treffen sich die Präsidentinnen und Präsidenten der künstlerischen Hochschulen, der anderen staatlichen Hochschulen, HAW, TU und so weiter. Und das ist richtig klasse, vor allen Dingen verbunden damit, wenn man sich anguckt, wie richtig toll sich der Wissenschaftsstandort eben so auch in den letzten 10-12 Jahren entwickelt hat. Und da spielen eben die Hochschulen eine Riesenrolle, natürlich auch die Außenuniversitären wie DESI, die Max-Planck-Institute und so weiter. Und ich würde es mal so sagen, wir als Präsidien der staatlichen Hochschulen sind wild entschlossen, dass das auch so bleibt.
Mhm. Sehr schön. Lieber Hocke, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn du keine Schokolade isst und kein Bier trinkst. Aber wir haben eine Menge erfahren. Ich finde auch immer gut, wenn man Haltung zeigt und die Faust in den Himmel reckt und sagt, so geht das nicht. Insofern freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen, entweder hier oder ganz woanders. Und ich sage Ahoi.
Vielen Dank, lieber Lars.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.